Mission oder Tod. Warum Mission und Evangelisation lebenswichtig für eine lebendige Gemeinde sind. Bevor ich zu diesem Thema spreche, die Frage an dich, an euch, ist deine Gemeinde lebendig oder ist sie tot? Eine Gemeinde, die nicht missioniert, die nicht Menschen einlädt zu Jesus Christus, damit sie gerettet werden. Eine Gemeinde, die nicht missioniert, ist tot. Bist du lebendig oder tot? Hast du schon Menschen zum Herrn Jesus geführt? Bist du ein Seelengewinner? Vielleicht kann nicht jeder predigen, vielleicht kann auch nicht jeder so auf Menschen zugehen, aber du kannst es auch im Stillen tun, du kannst beten, du kannst Traktate verteilen. Wenn du es nicht direkt weitergeben kannst, kannst du es in die Briefkästen tun, in die Telefonzellen, soweit es noch solche gibt. Und viele Möglichkeiten, da wo es nicht verboten ist, sie auszulegen, einzuwerfen. Mission oder Tod. Unsere Väter haben den Satz geprägt, gerettet sein gibt Rettersinn. Wer wirklich gerettet ist, ein Mensch, in dem wirklich der Heilige Geist lebt, durch die geistliche Wiedergeburt, der hat auch den Sinn, das Streben mit seinem ganzen Wesen, auch andere einzuladen, damit auch sie in den Himmel kommen und nicht in die ewige Qual und Verdammnis. Deshalb ist mir dieses Thema ein dringliches Anliegen. Ich hatte kürzlich eine große Freude, als ich einen Vortrag hielt, kam ein junger Mann und sagte, ja, ich habe mich durch eine Predigt von Ihnen bekehrt. Das hat mich sehr gefreut. Und oft wirkt der Herr gerade durch die Botschaft, wo wir denken, das war heute gar nichts. Ja? Wir wollen nämlich so super vorbereiten und denken, jetzt muss was geschehen, da geschieht oft nichts. Und wenn wir denken, das war heute in aller Schwachheit, ich habe gar nichts heute sagen können, aber gerade da hat der Herr gewirkt. Vielleicht ist es auch heute so, ich weiß es nicht. Der Herr wirkt und nicht wir. Nicht wir bekehren Menschen, sondern der Herr Jesus bekehrt Menschen durch uns. Bekehren heißt umkehren vom Weg des Verderbens, vom breiten Weg. Umkehren zum schmalen Weg des Lebens, der allein in den Himmel führt. Gerettet sein gibt Rettersinn. Jeder Christ ein Missionar. Jeder Nicht-Christ, ich sage es mal so, ein Missionsfeld. Weil wir wollen doch nicht, dass unsere Lieben verloren gehen. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Kinder, unsere Eltern. In unserer Familie war ich der Erste, der zur geistlichen Bekehrung und Wiedergeburt gelangte. Und einige, mein Vater, meine Großmutter, kamen doch noch zum Herrn. Bei meiner Mutter weiß ich es nicht genau, sie ist an Demenz erkrankt, aber sie hat dann kindlich die Lieder mitgesungen, noch in diesem Zustand der Demenz. Der Herr weiß es, was noch geschehen ist. Aber wie gut, wenn wir rechtzeitig Menschen einladen, auf den schmalen Weg dem Lamme nach, auf dem Weg Jesus Christus nach, ins Himmelreich zu gelangen. Es gibt nur diese zwei Wege und diese zwei Ziele. Einen Mittelweg gibt es nicht. Es gibt keine Neutralität. Entweder Jesus oder Satan. Entweder Himmel oder Hölle. Entweder gerettet sein oder verloren sein. Entweder ewige Seligkeit oder ewige Qual und ewiges Leiden. Lebendige Christen, lebendige Gemeinden möchten verlorene Menschen zur Umkehr rufen. Tote Gemeinden, denen ist das egal. Die definieren den Begriff Mission um. Ich werde noch darauf zurückkommen gleich. Aber jetzt möchte ich ein Wort mit uns lesen. Einige Verse aus dem Propheten Hesekiel. Hesekiel Kapitel 3. Der Wächterruf, den Gott durch seinen Boten auch an uns heute richten lässt. Das zeigt, wie dringlich die Mission ist. Wir missionieren aus Liebe, aber es ist auch eine heilige Verantwortung und Pflicht. Eine heilige Verantwortung und Pflicht. Hesekiel 3, ab Vers 17. Hier spricht Gott zu Hesekiel. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter über das Haus Israel mitgesetzt. Du sollst aus meinem Mund das Wort hören und sie von mir warnen. Warum warnen? Weil sie sonst in die ewige Verdammnis kommen. Und dann spricht der Herr, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hütet, damit er am Leben bleibt, dann wird der Gottlose wegen seiner Sünde sterben. Und damit ist der ewige zweite Tod gemeint, die ewige Qual. Keine Auslöschung, auch keine Reinkarnation oder ähnliche Irrlehren, sondern die Bibel sagt das, wir wünschen das keinem, aber Gottes Wort sagt es auch, der Herr Jesus, immer wieder in den Evangelien, der Gottlose wird dann dort sein, wo dir die Flamme nicht erlischt, wo der Wurm nicht stirbt. Ewiges Leiden, das wünschen wir keinem. Also er wird wegen seiner Sünde sterben, wenn wir ihn nicht warnen. Aber sein Blut, so sagt Gott weiter, will ich von deiner Hand fordern, der du ihn hättest warnen können und hast es nicht getan. Nun, liebe Seelen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, wir können natürlich nicht jetzt die ganze Welt warnen als Einzelne, aber wir sind aufgerufen, dem Menschen zu dienen, dass er zum ewigen Leben findet, den Gott uns vor die Füße stellt, der unser Nächster ist, der um uns ist, dem wir eine Verantwortung bekommen haben, das Evangelium weiterzusagen. Dann Vers 19. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht von seinem gottlosen Wesen und Weg bekehrt, dann wird er um seiner Sünde willen sterben. Er ist ja nicht umgekehrt vom falschen Weg. Aber du, der Bote, die Botin auch, du hast deine Seele gerettet. Das zeigt uns sehr dringlich. Es ist kein Spiel. Wir können nicht sagen, es ist uns egal. Es ist eine heilige Pflicht und Verantwortung, Evangelisation. Und ich verstehe nicht, auch in manchen großen Gemeinden, dass oft eine kleine Schar nur ist, die sich hinauswagt auf die Straßen. Mir geht es immer so, wenn wir einen solchen Missionseinsatz gemacht haben in unserer Stadt, auf dem zentralen Platz, haben wir da in der Stadt einmal im Monat einen Stand praktisch beantragt. Das kostet zurzeit 30 Euro im Jahr für 12 Missionseinsätze. Aber wer das nicht tut, ja, ihm fehlt etwas. Und mir geht es immer so, wenn ich das tun durfte für den Herrn und für unsere Menschen, dann bin ich nachher so geistlich erfrischt, es geht mir so gut, auch die Krankheiten vergesse ich dann alle. Ja, bis jetzt, soweit ich weiß, musste ich es wegen Krankheiten noch nie absagen, auch im Winter nicht. Und der Herr schenkt einfach auch Kraft dazu. Es ist eine geistliche Freude und Erfrischung auch für uns selber. Es ist keine Last, sondern eine Freude. Und wenn das auch einmal Menschen erkennen, die sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich traue mich nicht, was entgeht ihnen da? Aber wer es wirklich nicht kann, er kann es auch im Stillen machen, von Mensch zu Mensch im Gespräch, Jesus nicht verschweigen, sondern bezeugen. Vor allem aber auch durch das Leben, darauf komme ich noch zurück. Nicht einfach nur anpredigen, sondern auch gemäß dem Evangelium leben, mit Gottes Kraft. Wir sind nicht perfekt, aber wenn wir alles durch unser Leben jetzt durchstreichen würden, ja, was wäre das für ein Christsein ohne Nachfolge Jesu? Ich lese doch noch zwei Verse weiter, weil da auch sehr ernste Dinge stehen bei Hesekiel 3, Vers 20. Wenn sich ein Gerechter, der also schon einmal umgekehrt war, von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, und ich lege einen Stein des Anstoßes vor ihn hin, dann muss er sterben. Also das Ende des Glaubenslebens zählt. Nicht einfach nur der Anfang, mal die Hand gehoben und dann trotzdem wieder abgefallen. Die Bibel spricht sehr deutlich vom Abfallen können, auch im Neuen Testament. Wir dürfen das nicht ignorieren und sagen, das gilt nicht für Christen. Nein, auch solche, die schon einmal umgekehrt sind, die gerecht gefertigt worden sind, können leider abfallen. Wir wollen wachsam bleiben. Also wenn sich ein Gerechter abwendet, Unrecht tut und so weiter, dann muss er sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er wegen seiner Sünde sterben müssen und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht zählen. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das heißt, wir müssen auch den Menschen sagen, sei wachsam, es gibt ein Abfallen, ein Zurückweichen, bleibe wachsam, lasse nicht nach. Wenn man den Leuten sagt, einmal gerettet, nie mehr verloren, dann warnen wir sie ja nicht vor dem falschen Weg. Deshalb ist es eine gefährliche Lehre von dieser Unverlierbarkeit des Heils. Sagt er so deutlich. Will da niemand wehtun, der das vielleicht so sieht? Natürlich kann man sagen, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, er möchte ja nicht abfallen. Der Geist Gottes wohnt in ihm. Aber die Bibel spricht trotzdem davon, dass es ein Abfallen können gibt. Und dann müssen wir auch diese Menschen warnen, das nicht leichtfertig zu nehmen. Zu sagen, ich bin ja, habe mich ja bekehrt, bin umgekehrt zum Herrn und der Geist Gottes wohnt in mir. Aber jetzt kann ich wieder munter drauf los sündigen. Ich habe es ja quasi in der Tasche, ja, diese Versicherung in den Himmel. Das wäre eine gefährliche Irrlehre, wo so etwas den Menschen zumindest nahegelegt oder einsuggeriert wird. Ja. Einmal gerettet, nie mehr verloren. Also, wenn sich ein Gerechter abwendet, dann ist es, wie wenn er nie umgekehrt wäre. Der Herr möge uns bis zum Ende bewahren und sagt ja auch, keiner wird euch aus meiner Hand reißen. Keiner außer ich selber. Deshalb habe ich ja eine Verantwortung, das nicht zu tun, sondern fest zu bleiben im Herrn. Sonst wäre der Mensch nur eine Marionette, wie es etwa diese übertriebene Prädestinationslehre lehrt in calvinistischer Prägung, wo gesagt wird, die einen sind von Ewigkeit her zum Heil berufen, die anderen von Ewigkeit her zur Verdammnis vorherbestimmt. Die können sich gar nicht bekehren. Ja? Aber die berufen sind, die können nie abfallen, die sind einfach gerettet so oder so. Ich sage es mal ein bisschen verkürzt. Aber es ist auch gefährlich, wenn man sich auf solchen Ruhekissen ausruht. Das ist der extreme Calvinismus, der leider auch in frommen Kreisen überhand nimmt. Auch davor müssen wir inzwischen leider warnen, weil es so viele verführt, zu denken, ich gehöre zu den Erwählten, mir kann nichts mehr passieren. Und dann werden sie vielleicht sehr lasch, ja, und lau irgendwann und sind abgefallen, ohne dass sie es merken. Die anderen merken es vielleicht vorher noch. Also, das war der Vers 20. Deutliche Warnung, auch vor solchen Lehren. Und dann Vers 21. Wenn du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll, das ist genau das, ja, eben nicht sündigen. Natürlich, keiner ist ohne Sünde, auch nicht von uns Christen. 1. Johannes 1, wenn jemand meint, er würde nicht mehr sündigen, der macht Gott zum Lügner. Aber trotzdem sollen wir in der Heiligung wachsen, wir dürfen dem Herrn ähnlicher werden. Die Sünde macht uns nicht mehr diese Freude wie vor der Bekehrung. Im Gegenteil, es ist eine Beschmutzung, die wir möglichst schnell loswerden wollen. Durch die Reinigung, durch Jesu Blut. Wenn du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll, und er sündigt auch nicht, wunderbar, dann soll er leben. Denn er hat sich warnen lassen und du hast deine Seele gerettet. Seine wurde auch gerettet, aber auch deine, indem du ihn gewarnt hast und gesagt hast, du bist jetzt Christ, aber jetzt lebe nicht leichtfertig, sondern halte dem Herrn die Treue. Und wenn du doch gesündigt hast, lass dich täglich reinigen, damit nichts zwischen Gott und dir steht. Ich sage übrigens nie zwischen dir und Gott, sondern immer zwischen Gott und dir, weil Gott immer unendlich größer ist als wir. Wir müssen auch bei diesen Formulierungen sehr genau sein. Ich sage auch nie, liebe Schwestern und Brüder, wie viele modernistische Prediger, sondern immer liebe Brüder und Schwestern, weil das die Hauptstellung des Mannes ist, gemäß Epheser 5. Auf solche Feinheiten müssen wir auch achten bei heutigen Predigern. Wenn jemand schon anfängt mit liebe Schwestern und Brüder, dann werde ich schon hellhörig und denke, was kommt jetzt noch alles an Falschem. Ja. Also sind solche Feinheiten, wo wir sehr wachsam sein müssen in der heutigen Prediger- und Predigerinnenlandschaft. Es gibt ja übrigens kaum noch Prediger, sondern nur noch irgendwelche Titel und Bischöfe und Gemeinschaftspastoren nennen sie sich jetzt. Und als viele frühere Prediger angefangen haben, sich als Gemeinschaftspastoren und Ähnliches zu bezeichnen, habe ich mich ganz schlicht und einfach als Prediger bezeichnet seither. Ja. Das war mir einfach wichtig, weil wir sind nichts Besonderes, wir sind nichts anderes als Zeugen Jesu Christi und wollen das auch in aller Demut tun. Wir wollen uns aber auch über diese nicht überheben. Jeder steht und fällt hier vor dem Herrn. Und hoffentlich steht er oder auch sie als Christ bis zum Ende vor dem Herrn fest im Glauben. Ja, soweit zum Propheten Hesekiel. Das Thema also Mission oder Tod. Das ist übrigens ein Buch, was es mal gab in den 70er, 80er Jahren von Otto Rieker, dem Gründer der Bibelschule Adelshofen. Heute gibt es ja keine Bibelschulen mehr, nur noch Seminare, Hochschulen, Akademien, Foren und so weiter. Auch das ist ein Zeichen des endzeitlichen Abfalls. Dass man nicht mehr in der Schlichtheit der früheren Missionare eines Hudson-Taylor und so weiter, hinter dem übrigens noch nicht mal ein Missionswerk stand, der praktisch, man sagt im Alleingang, durch den Auftrag Gottes hinausging, keiner wollte ihn aussenden, aber durch ihn ist so viel Frucht erwachsen, dass man heute noch davon redet. Und andere, die vielleicht einen großen Apparat, auch Geldapparat hinter sich hatten, sie haben im Stillen sicherlich auch manches gewirkt, aber heute weiß das oft keiner mehr. Aber das ist auch nicht entscheidend, sondern was der Herr wirken kann. Wir wollen ihm nicht im Wege stehen. Durch Weltlichkeit, durch Geldsucht oder irgendwelche anderen Hindernisse. Ja, nun zur Frage Mission und Evangelisation. Noch eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Hier sagt unser Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 13, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, das Reich Gottes ist hier gemeint, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das ist eine großartige Verheißung. Und das ist eines der Zeichen der Endzeit. Es gibt die negativen Zeichen, Verführung, falsche Christusse, falsche Propheten, Katastrophen, aber auch positiv, unter anderem die Ausbreitung der Weltmission, Weltevangelisation. Also nicht die Welt wird missioniert, aber Menschen werden aus dieser sündigen Welt herausgerufen, dem Herrn nachzufolgen. Es gibt keine Volkskirche, sondern nur die Gemeinde der Jüngerinnen und Jünger Jesu. Jünger und Jüngerinnen Jesu. Seht ihr? Wenn man nicht aufpasst. So, also. Und jetzt haben wir zwei total unterschiedliche Missionsbegriffe. Total unterschiedliche Missionsbegriffe, mindestens zwei, in der heutigen theologischen Landschaft. Möchte ich an der Stelle doch auch erwähnen. Wenn er zum Beispiel mit einem liberalen Theologen redet, was der unter Mission versteht. Und es gibt auch in Köln zum Beispiel ein Missionale und so weiter. Ja. Da sind beide Missionsbegriffe in einem Haus manchmal noch sogar vereinigt. Aber die sind im Grunde in gewissem Sinne konträr, gegensätzlich. Der eine Missionsbegriff wird im Liberalismus verwendet. In den liberalen Kirchen und Gemeinden. Das ist die Missio Dei, das heißt die Sendung Gottes an die Welt. Ein verweltlichter Missionsbegriff. Die Sendung, Missio, Mittere, kommt ja von Senden. Ja? Und Evangelisieren kommt von frohe Botschaft, Evangelion, weitergeben. Und die Sendung Gottes an die Welt. Das heißt, Gott möchte ungerechte Strukturen beseitigen. Durch uns, durch die Menschen. Durch politischen Aktivismus, durch soziales Engagement. Das will man praktisch neue Menschen schaffen, aber halt im sozialpolitischen Sinne. Dieses Missionsverständnis begegnet uns vor allem seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr stark beim Weltkirchenrat oder Ökumenischen Rat der Kirchen mit Sitz in Genf, aber auch bei Teilen der römisch-katholischen Kirche, wobei das da zurzeit immer stärker wird unter dem jetzigen Papst, dieses Social Gospel oder soziale Evangelium. Und es hat etwa Namen wie Theologie der Hoffnung eines Jürgen Woltmann, den habe ich selber noch gehört in Tübingen, oder einer Theologie der Befreiung, Befreiungstheologie, Befreiung von ungerechten gesellschaftlichen Bedingungen, einer schwarzen Theologie, Gleichberechtigung der verschiedenen Rassen, einer feministischen Theologie, Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber heute geht es ja weit darüber hinaus, nicht nur Gleichberechtigung, was ja durchaus noch verständlich wäre, sondern Gleichmachung von Mann und Frau, Aufhebung der Geschlechtsunterschiede in der antichristlichen Gender-Ideologie. Ich sage immer Gender, das klingt wie Kinderschänder-Ideologie. Ja? Und es ist auch so, durch diese Bildungspläne sagt es auch, darf auch jeder hören, ich habe da keine Angst, was da unseren Kindern zugemutet wird an sexuellen Perversionen, das ist ein Zeichen der Endzeit. Und der Apostel Paulus schreibt, geleitet vom Geist Gottes in 1. Korinther 6, kein Unzüchtiger wird in das Reich Gottes kommen. Nur wer reingewaschen ist durch das Blut des Lammes. Ja? Und heute soll schon den Kindergartenkindern Unzucht beigebracht werden. Wehren wir uns, beten wir für unsere Kinder, nehmen wir sie in christliche Schulen oder Heimschule, falls das mal erlaubt würde in Deutschland, viele machen es auch ohne staatliche Erlaubnis oder wandern aus. Das ist ein trauriger Zustand, dass das in Amerika und vielen anderen Ländern millionenfach praktiziert werden darf, Heimschulunterricht, aber nicht in unserem angeblich so freien Deutschland. Nun ja, also man hat hier diesen verweltlichten, säkularisierten Missionsbegriff, die Missio Dei an die Welt. Und deshalb müsst ihr aufpassen, wenn ihr mit liberalen Theologen redet über Mission, die verstehen etwas völlig anderes darunter. Politische Weltveränderung. Nun ist natürlich so, es gibt ungerechte Strukturen, es gibt soziale Missstände, es gibt Rassendiskriminierung und alles das sollen wir natürlich auch nicht unterstützen solche Dinge. Ja, wir sind für Gerechtigkeit, wir sind für Frieden, wir sind für Bewahrung der Schöpfung, solange diese Welt noch besteht natürlich. Das ist ganz klar, nicht, dass er mich falsch versteht. Ja. Nur, hier tut man den zweiten Schritt ohne den ersten, ohne die Verwandlung des menschlichen Herzens, ohne Bekehrung und Wiedergeburt. Und deshalb der biblische Missionsbegriff beginnt bei der Umkehr des einzelnen Menschen. Und erst wenn der Einzelne umgekehrt ist, kann auch nach außen hin sich etwas verändern. Auch gesellschaftlich, politisch, da können auch da gerechtere Strukturen entstehen, aber nie ein vollkommenes Paradies auf Erden. Da wären wir bei der Utopie des Marxismus, Leninismus angelangt, des Kommunismus, wo man ohne Gott neue Menschen schaffen wollte und damit kläglich gescheitert ist. Es sind nur Diktaturen entstanden, ja, aber keine wirklich veränderten Menschen. Die gleichen Herrschaftsverhältnisse, ja, die Ausbeutung des Proletariats, wollte man beenden, aber man hat dann durch die herrschende Klasse das ganze Volk geknechtet. Und es war noch viel schlimmer, letztendlich. Nun, deshalb Mission, so habe ich es einmal definiert, ist primär die Verkündigung des Evangeliums von der Rettung des Sünders allein aus Gnaden an Menschen aller Stämme, Sprachen und Nationen, namentlich auch an die heidnischen Völker oder Bevölkerungsgruppen, die es auch bei uns in großer Zahl heute gibt. Der Inhalt der biblischen Mission ist die Einladung zur Umkehr heraus aus dem Reich Satans, hinein in das Reich Gottes, und das geschieht allein durch den Glauben, das heißt durch die vertrauensvolle Herzensbeziehung zum Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Und damit hat er das Hemmnis beseitigt, was uns vom Himmel fernhält. Denn jede noch so kleine Sünde, das heißt in Gedanken, Worten und Taten, schließt uns vom Reich Gottes aus. Und deshalb können wir uns niemals selber erlösen. Es braucht eine vollkommene Reinigung. Und die geschieht nur durch das Lamm Gottes, Jesus Christus, der als einziger vollkommen ist. Vollkommen. Und durch sein Blut auch uns an seiner Vollkommenheit Anteil gibt. Wir sind nur heilig und von Sünden frei, soweit wir in ihm sind. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Wir sind niemals sündlos von uns aus. Nur, wenn Christus in uns ist, haben wir Anteil an seiner Vollkommenheit und können in den Himmel gelangen. Deshalb das Entscheidende ist, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Nur wo das vorhanden ist, bin ich in Gemeinschaft mit Jesus Christus und dadurch auch mit dem Vater und habe Zugang zum Himmelreich. Die Selbstgerechtigkeit des Humanismus dagegen steht gerade diesem im Wege. Und der Humanismus ist so ähnlich, dass dem Christlichen manchmal ähnelt, ja, durch die guten Werke, aber ist an sich der Todfeind des Christentums, weil er eine Selbsterlösung vorspiegelt, ohne Jesus Christus als den einzigen Weg zum Vater. Mission ist also primär die Verkündigung des Evangeliums von der Rettung des Sünders allein aus Gnaden, die Einladung zur Umkehr. Und diese Mission, die biblische Mission, schließt natürlich die soziale Verantwortung nicht aus, sondern ein, aber erst als zweiten Schritt. Veränderte Menschen können veränderte Verhältnisse erwirken, aber nur in gewissem Rahmen, in unserem Umfeld. Nicht im Weltmaßstab, wo die antichristlichen Mächte sich schon aufgemacht haben, die Herrschaft zu übernehmen. Es könnte sein, ich sage es vorsichtig, dass der Antichrist und sein falscher Prophet schon da sind und nur warten, bis ihre Machtergreifung sich durchsetzt. Aber erst muss noch der und auch das hinweggetan werden, was ihn aufhält, 2. Thessalonicher 2. Und ich persönlich, es gibt ja verschiedene Deutungen, bin immer mehr zur Ansicht gelangt, dass das, was aufhält, die Ordnungsmächte sind, die guten Gesetze, die bisher noch einigermaßen christlich waren, und das wird immer mehr beseitigt. Ja? Wir haben ja gehört, die Abtreibung wurde freigegeben, die Pornografie, die Prostitution als Beruf, und jetzt kommt diese sogenannte Homo-Ehe, der Genderismus, und wenn diese ganzen Ordnungen schon weg sind, dann kann der Mensch der Gesetzlosigkeit ohne Problem sich auf den Thron setzen, der muss dann gar keine Gesetze mehr ändern, weil alles schon geändert ist, ist uns schon aufgefallen. Ist alles schon vorbereitet, der Chip ist in Vorbereitung, wurde jetzt sogar auf der CeBIT-Messe empfohlen, es kam in den Tagesthemen, habe ich mir sagen lassen, und auch im Kinderkanal, wir haben ja keinen Fernseher, aber über Computer kriege ich so manche Links, wo ich dann das nachschauen kann, und da bringen sie schon im Kinderkanal, wie man den Kindern den Chip hier einpflanzt und wie cool das sei, wenn man damit Türen öffnen kann. Und, ja, und die Tätowierungen sind ja auch die Vorbereitung auf diese Verchippung. Wenn du schon die ganze Haut hier voll hast mit irgendwelchen Symbolen, meistens sind es ja auch satanistische Symbole, nicht immer, aber doch sehr oft, dann wirst du gar nichts mehr dabei empfinden, wenn dann auch noch irgendwie so ein großes Ding auch noch dazu kommt. Und die Frage ist, ist das jetzt dann das Malzeichen des Antichristen, des Tieres? Auf jeden Fall führt es dazu und kann dazu führen, dass man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann, wenn man nicht dieses hat. Es öffnet die Türen auch zum Bankgeschäft, zum Geldgeschäft. Und von daher denke ich schon persönlich, dass es sehr in diese Richtung geht, mit dieser Kontrolle und der antichristlichen Herrschaft. Ja, liebe Geschwister, bleiben wir auch da wachsam und sagen wir den Menschen in positiver Weise das Evangelium noch weiter, solange es erlaubt ist. Und wenn nicht mehr erlaubt, dann auch im Gefängnis. Das haben viele gemacht in der Verfolgungssituation, im Kommunismus, auch im Nationalsozialismus, in all diesen Diktaturen, auch im Islamismus, dass sie unter Einsatz ihres Lebens noch möglichst viele mitnehmen wollten zum Herrn Jesus im Himmel, dem sie gesagt haben, der Herr Jesus hat dich so lieb, er hat sein Blut für dich vergossen, er möchte, dass du auch bei ihm bist in der himmlischen Herrlichkeit. Ja, das Problem ist nun, liebe Geschwister, was mich sehr traurig macht, dass sich auch viele Evangelikale, die bisher so immer als die bibeltreuen Christen galten, sich immer mehr dem Weltkirchenrat, auch dem Vatikan, auch der UNO annähern. Die Weltallianz ist in engem Kontakt mit diesen Gremien. Also die UNO sehe ich als antichristliche Weltorganisation, die sich aufbaut. Der Weltkirchenrat dient dazu, die Religion zu vermischen und damit die Hure Babylon herauszuentwickeln. Offenbarung 17. Und der Vatikan ist ja selber schon die Stadt mit den sieben Hügeln Rom angesiedelt und daraus haben schon die Reformatoren erkannt, heute darf man das ja gar nicht mehr sagen, Luther und Calvin und Menno Simons und alle haben immer gesagt, der Papst ist der Antichrist. Wobei ich persönlich denke, der Papst ist eher der falsche Prophet, der dem Antichristen zuarbeiten wird. Aber das lässt sich auch gar nicht trennen, ja, das ist eine Richtung. Jetzt nicht als Person, sondern das Papsttum an sich, weil der Papst sieht sich ja als Stellvertreter Christi und auf Griechisch heißt das ja anstelle von Christus Antichristos. Wenn man sich als Stellvertreter Christi einsetzen lässt, dann ist man ja schon Antichristos vom Begriff her. Aber auch von dem Anspruch her, nämlich der Papst. Ich habe darüber in anderen Vorträgen ausführlich gesprochen, auch in meinem kleinen Katholizismushandbuch das beschrieben. Der Papst sieht sich ja als oberster Richter über alle Regierungshäupter der Erde. Das hat sich nicht geändert. Das ist immer noch genau in den Dogmen, in den juristischen Dekreten auch enthalten, dass alle Regierungshäupter auch aus Deutschland und anderen Ländern alle zum Papst pilgern können, sollen und letztendlich auch müssen, wenn sie irgendwelche Probleme haben und Konflikte haben. Dieser Anspruch ist ungeheuerlich und dann noch der Unfehlbarkeitsanspruch, wenn ex cathedra etwas verabschiedet wird, also vom Lehrstuhl herab. Die römische Kirche ist nicht reformierbar aus dem Grunde, weil sie ja diesen Unfehlbarkeitsanspruch hat und schon drei solche Dogmen verabschiedet hat. Zwei Mariendogmen und die Unfehlbarkeit des Papstes selber. Sie müsste sich selber auflösen und neu als Bibelgemeinde entstehen, wenn sie bibeltreu sein würde, die katholische Kirche. Allein die Bibel. Wir haben wunderbar immer noch das Wort Gottes und das wird auch keiner auslöschen können, auch nicht durch die ganzen verfälschten Bibelübersetzungen, die es heute leider gibt, sondern wir haben noch das Wort auch in unverfälschter Gestalt und der Herr wird uns durch sein Wort ans Ziel bringen. Nun möchte ich einige positive Dinge auch erwähnen an dieser Stelle. Das ist ja unser Thema Mission Evangelisation, einige Zahlen und Fakten. Denn selbst die vorantichristlichen Mächte können die Weltmission nicht aufhalten. Wir sehen ja in Matthäus 24 in der Endzeitrede unseres Herrn, dass die Verführung, die Katastrophen, die Gerichte parallel weiterlaufen mit der Evangelisation bis ans Ende. Also die Weltmission wird auch weitergehen. Ich habe ja schon zitiert, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Also es sind parallele Linien, Verführung, Israel, auch die Entwicklung in Israel und auch die Weltmission und die Gerichte. Das geht alles parallel, bis der Herr dann wiederkommt und auch seine Gemeinde zu sich nimmt. Nun, liebe Geschwister, einige Zahlen. Natürlich mit Vorsicht, keiner weiß letztendlich ganz genau, aber so ungefähr. Es gibt so Schätzungen von verschiedenen Missionswerken und die habe ich hier kurz zusammengefasst. Das Christentum als Weltreligion, es sind ja viele Namenschristen darunter, die allermeisten, aber das Christentum, jetzt nicht Islam, nicht Hinduismus, sondern Christentum als Weltreligion, stellt etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Und der Anteil der nicht erreichten Bevölkerungsgruppen ist insgesamt sehr stark zurückgegangen. Also man hat schon sehr viele Völker erreicht, mit Bibelverteilung, mit Missionaren. Und das ist grundsätzlich erfreulich. Mitte der 90er Jahre wurden jährlich ungefähr 62 Millionen Bibeln verbreitet. Im Jahr 2010 waren es jährlich bereits rund 80 Millionen Bibeln. Sehr viele durch die Gideons, wo auch einige, von denen auch einige hier unter uns sind, wo ich mich besonders freue. Es gibt momentan rund 50.000 christliche Zeitschriften, natürlich mit unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung, muss man auch dazu sagen. Ne? Aber es gibt auch einige unabhängige christliche Zeitschriften, die nicht im großen Meinungskartell zusammengeschlossen sind. Es ist leider auch in Deutschland so, dass sehr viele Zeitschriften und Verlage von einer Hand aufgekauft wurden. Und die gehen alle in die ökumenisch-charismatische Richtung. Ich nenne jetzt hier keine Namen, keine Verlage. Prüft selber, was euch da so präsentiert wird und was nicht mehr erscheinen darf. Bei vielen großen Verlagskonzernen, auch in Deutschland, auch im evangelikalen Bereich. Sehr, sehr traurig. Ja. Also es gibt aber immer noch rund 50.000 christliche Zeitschriften mit unterschiedlicher Qualität und jedes Jahr erscheinen ca. 25.000 neue christliche Bücher, auch von unterschiedlicher Ausrichtung. Einen kleinen Teil dazu trage ich auch bei, aber ich möchte es jetzt reduzieren, weil keiner mehr das alles liest, wenn man zu viel schreibt. Wir müssen uns auf das Wesentliche beschränken und vor allem bei allen christlichen Büchern, die erscheinen, das Bibellesen nicht vernachlässigen. Das ist das Wichtigste und einzige Buch, was man wirklich zum Himmel weiß. Rund um den Erdball existieren über 4000 christliche Hörfunk- und Fernsehstationen, wobei ja der Glaube durch das Wort kommt, durch das Hören und nicht so sehr durch das Bild. Der Verführer arbeitet sehr stark durch das Bild. Und ich bin nicht so begeistert von manchen Bibelverfilmungen, wo dann ein allzu menschliches Bild gezeichnet wird, vor allem auch von unserem Herrn Jesus. Seien wir auch da vorsichtig, prüfen kritisch, dass wir nicht einfach alles für bare Münze nehmen, was uns durch diese Bildmedien, die ja sehr manipulativ sind, heute präsentiert wird. Aber auch durchs Radio natürlich. Aber immerhin, positiv jetzt mal gesehen, über 4000 christliche Hörfunk- und Fernsehstationen, die das Evangelium verkündigen, auch mit unterschiedlicher Tendenz. Es gibt in Deutschland Bibel-TV, aber da ist auch vieles vermischt. Es gibt gute Sendungen, es gibt auch weniger gute, sehr stark ökumenisch ausgerichtet. Ich sage es einfach mal so, so frei hier. Von 1970 bis 1995 ist die Zahl der Hörer und Zuschauer christlicher Sendungen von 750 Millionen gestiegen auf 1,9 Milliarden Menschen und bis 2010 auf rund 2,7 Milliarden Menschen, die christliche Sendungen hören oder sehen. Das ist doch an sich eine grundsätzlich gesehen erfreuliche Zahl. Das Internet besitzt zwar viele Gefahren, man sollte sich hier schützen unter Gebet und auch durch Filterprogramme, aber es hat auch Chancen, ich habe gerade schon erzählt, durch manche Predigten im Internet, durch Hörpredigten oder auch bei YouTube sind schon manche zum Herrn gekommen, die vielleicht sonst kaum erreicht worden wären. Und vor allem auch in Ländern, wo das Evangelium nicht hingebracht werden kann, ohne Lebensgefahr. Auch die haben Internetzugang und es gibt auch viele arabische Sendungen zum Beispiel und auch in anderen Sprachen, wo heute Menschen erreicht werden. Auch durch Bibeln, die im Internet ausgedruckt werden können, in allen Sprachen fast schon. Ja gut, alle noch nicht, aber die meistgesprochenen Sprachen, eben auch Arabisch. Die Botschaft im Internet und auf Radiowellen dringt durch eiserne Vorhänge und Stacheldraht zu den Herzen der Menschen. Weltweit existieren circa mindestens 6500 Sprachen. Wenn wir jetzt alle hier zusammennehmen, was wir sprechen, weiß ich, kommen vielleicht auch 20 Sprachen, ja, schätze ich mal, soweit ich euch kenne und nicht, ja. Aber es gibt weltweit mindestens 6500 Sprachen. Und nun ist ja wichtig, dass das Wort Gottes, die Bibel, übersetzt wird, sodass möglichst jeder lesen kann. Die Bibel insgesamt wurde bisher in rund 500 Sprachen übersetzt, Tendenz natürlich steigend. Und Teile der Bibel, Neue Testament vor allem, in rund 2500 bis 3000 Sprachen inzwischen. Aber diese Sprachen können von 98% der Weltbevölkerung verstanden werden. Und wir sehen, es ist weit fortgeschritten. Wir können nicht ausschließen, dass der Herr bald kommt. Dann wird ja das Ende kommen, heißt es, wenn allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen das Evangelium verkündet worden ist. Dann gibt es die Missionsarbeit von Gospel Recordings. Die haben auf über 5000 Sprachen schon die frohe Botschaft aufgenommen, auf Schallplatten, Kassetten und CDs und andere Medienmöglichkeiten modernerer Art. Aber gerade die Schallplatten, die altmodischen Schallplatten, die kann man auch ohne Strom abhören, indem man auch mechanisch einen Stift drehen kann. Das kann man mit einer CD nicht machen, die ist dann schnell kaputt. Und das in über 5000 Sprachen oder schon fast 6000. Also fast alle Sprachen der Welt sind schon mit der Evangeliumsbotschaft erreichbar. Und es gab und gibt auch große Erweckungen, nicht so sehr im ehemals oder angeblich christlichen Abendland, wir haben schon einen Vortrag darüber gehört, aber in anderen Ländern wie Afrika, Indonesien, Lateinamerika, China, Südkorea, auch in Nordkorea, aber im Untergrund, gerade durch die Verfolgung, das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde, auch in diesen Ländern. Und allein in China kamen nach dem Scheitern der maoistischen Kulturrevolution ca. 50 Millionen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und es gibt dort riesige Hausgemeinden, nennt sich das. Ja. Die sind aber viel größer als unsere Versammlung hier, diese Hausgemeinden zum Teil. In Lateinamerika gelten bereits 20% der Bevölkerung als sogenannte evangelikale Christen. Allerdings ist da auch viel Charismatisches darunter, das wissen wir auch. Und vieles vermischt sich in einer nicht sehr guten Weise. Deshalb wollen wir auch hier helfen, vom Wort her auch diesen Menschen Orientierung weiterzugeben. Jetzt hätte ich noch viel zu sagen, die Zeit läuft schon wieder davon. Aber ich will noch sagen, was absolut notwendig ist bei einer Evangelisation. Es gibt ja viele Evangelisationen, die zum Teil leider oberflächlich sind, die nicht durchdringen und nicht den eigentlichen Kern wiedergeben. Bis hin zu dieser pervertierten Form, die ich mal hier in Württemberg gelesen habe, auch an den Straßen. Da wurde eingeladen zu einer Evangelisation unter dem Thema Gott glaubt an uns. Gott glaubt an uns. Ist das biblisch? Wo steht das? Möchte ich mal diese Stelle sehen, ja? Wo Gott an uns glaubt. Würde ja Gott an den Sünder glauben. Also völlig verdreht. Nein, früher hat man noch geschrieben, Glaube an Jesus, ja? Evangelisation. Und heute, Gott glaubt an uns. Oder Zweifeln und Staunen und solche leeren Sprüche. Ja. Es ist schrecklich. Das Zweifeln wird bei Evangelisation groß auf die Plakate geschrieben. Wie wenn man keine positivere Botschaft mehr hätte. Natürlich will man die Leute erstmal ködern, aber das ist auch schon wieder Psychologie, aber nicht klares Evangelium. Die meisten kommen sowieso nicht zur Evangelisation. Da können wir wenigstens auf die Plakate schreiben, nur wer Jesus hat, hat das Leben. Ja, wenn das überall stünde, würden es Millionen lesen und so lesen sie Zweifeln und Staunen. Ich weiß nicht, vielleicht hört es auch mal jemand über YouTube von den Verantwortlichen und ich hoffe, dass man wieder zu den guten alten Evangelisationsformen, nicht Methoden, aber Formen zurückfindet, ohne Manipulation, ohne psychologische Berieselung, ohne Einladung von irgendwelchen Prominenten, die gar nicht wiedergeboren sind. Schrecklich, ja, wenn die dann da Zeugnis geben sollen für etwas, was sie gar nicht erlebt haben. Und so oberflächlich christianisiert, das hat man gerade auch wieder in einer Stadtmission, ich sage nicht wo, den katholischen Rosenkranzbetenden, früheren Ministerpräsidenten mit dem Namen Teufel eingeladen. Ja, was soll denn das, liebe Geschwister? Ja. Bloß, dass man hier Prominente auffährt oder noch schlimmer, den Altkommunisten und jetzigen Ministerpräsidenten Kretschmann auf einem christlichen Zentrum, auch mit der Prominenten, da strömen die Leute, aber das sind dann so die also Menschen nachlaufen und nicht dem Herrn allein. So, Darf man das noch sagen? So habe ich jetzt zu viel gesagt.
Nein.
Dann auch ruhig aufnehmen. Kein Problem damit. Also, natürlich dürfen wir auch für solche Menschen beten, auch für den Herrn Kretschmann. Ich habe persönlich nichts gegen ihn. Über manches wundere ich mich allerdings, dass das alles heute als christlich gilt. Auch diese ganze Genderpolitik wird ja damit praktisch auch gut geheißen, wenn man die Leute einlädt jetzt in die Gemeinden. Und unfassbar, unfassbar, was da geschieht. Also bei einer wirklichen Evangelisation darf Folgendes nicht fehlen. Nicht fehlen. Erstens, die Heiligkeit Gottes muss betont werden. Dass Gott so heilig ist, dass keiner von uns eine Chance hätte, in seine Gegenwart zu kommen, so wie wir sind. Keiner von uns. Weil keiner ohne Sünde ist. Die Heiligkeit Gottes, vor der wir erzittern und erbeben. So wie ein Jesaja, der sagte, entsündige mich. Und er hat dann die glühende Kohle bekommen in seinen Mund, dass er überhaupt predigen konnte. Symbolisch, ja. Gott hat alles ausgebrannt aus seinem Leben, was ihn vom Herrn trennt und was ihn unfähig gemacht hätte zu verkündigen. Aber so hat der Herr ihn zubereitet, reingewaschen, ausgebrannt, alles was böse ist. Heiligkeit Gottes und der Mensch als Sünder, es darf nicht verschwiegen werden, nicht nach dem Motto, der Mensch ist groß, er ist wunderbar, wie es ein ganz bekannter Evangelist auch über Satellit immer wieder behauptet hat. Natürlich hat der Herr uns wunderbar geschaffen, aber durch den Sündenfall, durch das eigene Versagen sind wir von Gott abgewichen. Wir können nicht in seine Nähe kommen, wir sind Sünder, von Gott getrennt. Sünde heißt Trennung im Deutschen, im Griechischen Zielverfehlung, ja, dass man nicht das Ziel bei Gott erreicht aus eigener Kraft und auch verunreinigt sein und so weiter. All diese Bedeutungen hat das Wort Sünde in den verschiedenen Sprachen. Und dann muss verkündigt werden die Umkehr. In die völlig andere Richtung umkehren. Nicht so weiterlaufen oder so halblebig umkehren, sondern ganz umkehren. Eine radikale Änderung muss es sein. Vom Weg des Verderbens zum Weg des Lebens. Heiligkeit Gottes, völlige Verlorenheit des Menschen, der nicht nur Sünden tut, sondern Sünder ist. Der Sünder ist von seinem Wesen her. Man spricht mal von der Erbsünde, wie man es jetzt nennt, ist egal. Aber von Adam und Eva her ist es immer weiter gegeben worden von Generation zu Generation. Und das ist in jedem von uns schon von Geburt an, von der Zeugung an sogar. In Sünden bin ich empfangen worden, steht im Psalm 51. Ja, da steht es. Und es ist in keinem etwas Gutes, Römer 3 und viele andere Stellen. Und deshalb muss der Sünder umkehren, sich abwenden vom Weg der Verlorenheit zum Herrn. Und das geschieht durch den Glauben. Glaube heißt die Vertrauensbeziehung, dass ich die ausgestreckte Hand Jesu Christi, meines Sünderheilandes, der für mich gestorben ist, ergreife und seine Reinwaschung durch sein Blut in Anspruch nehme. Und praktisch mich mit ihm identifiziere, indem ich sage, Herr, ich möchte, dass du in mir lebst, wasch alles aus mir raus, was mich befleckt. Stärke mich, der Sünde zu widerstehen, stärke mich, in der Heiligung zu leben. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und Heiligung zeigt sich im Gehorsam, in der Nachfolge. Der Glaube allein reicht auch noch nicht aus, sondern es gehört auch die Nachfolge dazu. Einfach gläubig, ja, auch die Teufel glauben und zittern, die Dämonen, heißt es in der Heiligen Schrift. Die wissen ja sogar auch, dass es einen Gott gibt. Die haben einen wissenden Glauben sozusagen. Ja. Wir können es übrigens auch wissen. Gott ist nicht irgendwie unlogisch, sondern nach meiner Auffassung lässt sich sogar Gottes Existenz beweisen. Ich werde darauf vielleicht noch zurückkommen. Durch die Schöpfung, durch die erfüllten Prophezeiungen und auch im Gewissen zum Beispiel. Ja, ist nur kurz erwähnt. Aber dieser Glaube ist also nicht im luftleeren Raum, sondern widerspricht nicht der Vernunft, sondern übersteigt die Vernunft. So muss man sagen. Und dann dürfen wir auch nicht verschweigen die Notwendigkeit von Bekehrung und Wiedergeburt. Und das hängt mit Buße zusammen, Buße tun über die Sünden, der Zerbruch vor Gott, vor dem wir nichts sind, nichts bringen können, außer unsere bittenden Hände, Herr, komm du in mein Leben. Bekehrung und Wiedergeburt. Und auch den doppelten Ausgang verkündigen bei der Evangelisation. Himmel und Hölle. Nicht nur vom schönen Himmel reden, sondern auch von der schrecklichen Hölle. Natürlich sollen sich Menschen und dürfen sich Menschen in erster Linie wegen der Liebe Gottes bekehren. Gott ist Liebe. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber nicht alle nehmen es an. Lasset euch versöhnen mit Gott. So ruft uns das Wort Gottes auf. Aber wer es ablehnt, dem muss man klar sagen, möchtest du wirklich ewig gequält werden in der Hölle? In der Gehenna? So, und jetzt abschließend an sich der für uns vielleicht wichtigste Teil. Die meisten sind schon gerettet, sind schon Kinder Gottes. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Viertelstunde, 20 Minuten. Wie kann ich als Christ, wenn ich ein Kind Gottes bin, Jesus Christus bezeugen? Einige Hinweise, auch aus meiner Erfahrung. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich selber ein bekehrtes und wiedergeborenes Kind Gottes bin. Sonst kann ich das natürlich gar nicht tun. Sonst will ich es auch gar nicht. Also ich muss selber gerettet sein. Gerettet sein gibt Rettersinn. Dann ist das A und das O das Gebet. Nicht wir können Menschen bekehren, sondern allein Gott durch seinen Geist wirkt an den Herzen. Es kann keiner zum Herrn kommen, wenn er ihn nicht zieht. So lesen wir im Johannes-Evangelium. Gott zieht und die Hände Gottes können wir nur bewegen durch das Gebet. Das sagt uns auch die Bibel. Natürlich ist Gott souverän, aber er möchte, dass wir ihn bitten, wie ein Kind seine Eltern, wenn es ein Brot möchte. Ja? So in der Bergpredigt wird es beschrieben. Das Gebet, dass der Herr die Herzen bewegt. Wenn wir einen Missionseinsatz machen, wir beten immer vorher und nachher, vorher, dass der Herr die Menschen vorbeischickt, die er vorbereiten möchte jetzt, dass sie zum Glauben kommen. Und nachher, dass der Herr zu allen Menschen weiterspricht, mit denen wir sprechen konnten, denen wir ein Traktat geben konnten, die die Plakate gesehen haben. Wir haben immer ein großes Plakat dabei, wer Jesus hat, hat das Leben. Mittel in der Stadt steht immer, ganzen Samstag dort. Und tausende Menschen können es lesen, dass auch diese zum Nachdenken und zur Umkehr kommen. Dann gilt es auch, die Gelegenheiten zu nutzen, die sich bieten. Das heißt nicht, dass wir jetzt pausenlos uns in Stress bringen und dauernd jeden Menschen, den wir sehen, jetzt, das geht gar nicht. Ja? Würden wir uns auch überfordern, auch die Menschen. Aber beten, Herr, zeige mir die Gelegenheiten. Es ist gut, wenn man zum Beispiel, wenn man irgendwo hingeht, immer im Geldbeutel ein kleines Traktat hat, echtes Gold. Das passt sehr gut hier im Geldbeutel. Das habe ich gerade keins, ich habe schon wieder weitergegeben. Aber da gibt es so die ganz kleinen, echtes Gold, da stehen einfach Bibelverse drin über das Erlösungswerk, wie man zum Herrn findet. Das kann man immer mitnehmen, egal wo man ist, an der Kasse, im Restaurant, beim Arzt, man kann es immer weitergeben, als dein Dank. Wenn man zahlt, ich mache es immer, wenn ich bezahle, oder oft, nicht immer, dann zahle ich, jetzt habe ich noch ein kleines Geschenk für Sie, echtes Gold, ist der Titel, Plakat, Traktat. Und das nehmen Sie gern an, Gold und so, was ich sage, das ist doch wertvoller als Gold, was da drin steht. Es gibt natürlich auch viele weitere Traktate. Wir haben hier auch eine kleine Traktatmission gegründet, mit Gottes Hilfe vor einiger Zeit. Beispiel, hier Gott kann man beweisen, oder was ist der Sinn des Lebens. Oder hier haben wir jetzt auch die Themen aufgegriffen, die Wette von Blaise Pascal, ja, für Gottesleugner. Selbst wenn jemand bestreitet, dass es Gott gibt, da geht ein hohes Risiko ein. Wer aber sich bekehrt, der ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Oder hier ein zu spät, wenn ein Mensch nicht umgekehrt ist, dann ist es irgendwann zu spät. Lukas Schriftenmission gibt das Haus. Und es gibt auch noch viele andere gute Missionswerke, die Wegbereiter und viele andere Werke zu nennen. Also, die Gelegenheit nutzen, immer ein Traktat oder mehrere dabei haben und dann die Gelegenheit erkennen. Und wenn man nicht viel sagt, dann vielleicht ein Geschenk darf, ihnen was zu lesen schenken. Das kann man praktisch fast immer machen. Und im Gespräch, das ist das Nächste, lassen wir uns ganz von Gottes Geist leiten. Innerlich kann man auch beten, man muss jetzt nicht laut beten, wenn man mit jemand redet, während dem Gespräch, Herr, hilf mir jetzt, dass ich die richtigen Worte finde, hilf, dass wir zum Wesentlichen kommen, dass wir nicht mehr über schöne Wetter reden, sondern über das ewige Leben. Das ist nicht immer einfach, man will ja auch nicht gleich Anstoß erregen, aber vielleicht redet man ein längeres Gespräch und irgendwann schenkt der Herr so etwas. Ich habe es da relativ einfach, wenn die Leute mich fragen, was machen sie denn beruflich, kann ich sagen, bin Prediger, bin Theologe, Evangelist, ja, und dann ist man natürlich mitten im Thema. Aber vielleicht habt ihr auch so einen Anknüpfungspunkt, bewegt es einfach. Sich von Gottes Geist leiten lassen. Es entlastet mich, wenn ich weiß, dass nicht ich es bin, als Mensch, der einen Menschen bekehren kann, aber trotzdem habe ich die heilige Verantwortung, die Botschaft, die rettende Botschaft nicht zu verschweigen. Wichtig ist auch, dass wir den Menschen nicht als Missionsobjekt betrachten. So nach dem Motto, ja, dir zeige ich es jetzt, ja, so, sondern in Liebe den Menschen, als Persönlichkeit wahrnehmen, auch seine Nöte erkennen. Wo wir auf der Straße waren vor einigen Tagen, da kam eine Frau mit blau gefärbten Haaren und die war so aggressiv gegen Kirche und Pfarrer und alles. Und dann habe ich gesagt, sie dürfen es ja nicht verallgemeinern. Ja? Es gibt echte Christen, es gibt auch andere, leider, die sich nur Christen nennen. Da wurde es schon etwas ruhiger. Und dann habe ich noch gefragt, ob sie vielleicht irgendein Problem hat, ob sie Enttäuschungen erlebt hat, vielleicht mit solchen, die sich Christen nennen. Und ja, das war dann so ziemlich auf den Kern getroffen. Man muss so in das Herz sich einfühlen. Warum ist ein Mensch so rebellisch und so verschandelt sich so mit blauen Haaren und so weiter? Ja. Der Herr Jesus hat geweint, denn er hat gesehen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, auch schon damals. Und heute gibt es noch viel mehr davon. Also nicht als Missionsobjekt, sondern als den Menschen wahrnehmen, der er ist oder der sie ist. Und dann auch fragen, wo Hilfe nötig ist, seelsorgerlich, soweit sie Zeit erlaubt, natürlich auch darauf eingehen. Wobei es immer gut ist, wenn es ein längeres Seelsorge ist, dass Männer auf Männer zugehen und Frauen auf Frauen. Das ist übrigens ganz wichtig, was Muslime angeht, dass wir da, man kann zwar ein Traktat auch einer muslimischen Frau geben, aber wenn es dann tiefere Gespräche sind, sollte man sich immer an die Männer wenden oder eine Schwester dann zu der Frau hinschicken. Das ist einfach die islamische Kultur, dass wir auch das wissen. Und die Bibel, der Muslim betrachtet übrigens die heiligen Bücher, auch die Bibel in gewisser Weise, ist für ihn auch ein heiliges Buch. Die dürfen wir nie irgendwie auf den Boden legen oder uns darauf setzen oder irgend aufhauen oder irgend sowas. Das ist in seinen Augen eine Lästerung. Und da können wir auch sagen, ja, wir wollen auch wenn das jetzt nur das äußere Buch ist, aber trotzdem respektvoll auch damit umgehen. Wenn man Muslimen eine Bibel schenkt, die küssen sie auch, weil es für sie auch ein heiliges Buch ist. Diese Ehrfurcht habe ich bei Christen bisher selten gesehen. Klar, es ist ein äußeres Symbol für die Ehrfurcht vor Gott. Auch wenn das ein anderer Gott ist im Islam, das erkennen wir ja an den Früchten. Aber das ist wichtig für die Mission an Menschen eben aus anderen Religionen, Kulturen, dass wir auch da uns ein bisschen vielleicht einarbeiten, dass wir auch wissen, wie wir darauf zugehen sollten. Und auch selber Ehrfurcht haben vor Gott und seinem Wort, natürlich. Wir sollten übrigens gerade im Gespräch mit Muslimen jetzt nicht gleich Mohammed angreifen, das muss man gar nicht erwähnen, Mohammed. Ich würde einfach positiv Jesus bezeugen, der eben nicht nur ein Prophet ist, was auch der Koran lehrt, sondern vielmehr der Erlöser, der uns reinwascht. Wir können nicht durch eigene Werke uns erlösen, sondern Jesus schenkt uns die vollkommene Erlösung und Reinigung. Das sage ich den Muslimen. Ja. Ich frage, kommst du durch deine Werke wirklich in den Himmel? Ich muss zugeben, es reicht nicht aus, er weiß es nicht, ja, aber dann Jesus Christus. Und dann gibt der Herr uns auch die Kraft, gemäß seinem Willen zu leben. Nicht perfekt, aber doch so, dass wir in der Heiligung wachsen. Ja, dann ist es wichtig, dass wir uns auch nicht in Seitenthemen verwickeln lassen. Es wird oft vorgeschoben, Kreuzzüge, Kirchensteuer, das Versagen der Geistlichen und so weiter. Immer wieder sagen, ich stehe hier nicht für irgendeine Kirche, ich stehe hier für Jesus Christus. Und wenn Menschen versagt haben, dann schau allein auf Jesus. Jesus enttäuscht uns nie. Ich habe sogar mal ein Lied geschrieben, Menschen enttäuschen, Jesus enttäuscht nie. Schau nicht auf Menschen, traue auf den Herrn. Das ist der Refrain. Und das war mir so wichtig, wo ich auch mal eine Enttäuschung erlebt hatte. Und das gebe ich auch als Trost an andere weiter, dass wir niemals uns an Menschen hängen, auch nicht abhängig werden von irgendwelchen religiösen oder auch christlichen Führergestalten. Man kann da sehr schnell enttäuscht werden. Ich nehme mich da nicht aus, also ich bin keine Führergestalt und so. Und ich sage immer, wenn Leute irgendwie mir nachpilgern wollen, geh in deine Gemeinde vor Ort. Ja, wenn dort noch ein klares Evangelium verkündigt wird, dann ist der Segen dort, aber nicht, wenn du hunderte Kilometer fährst. Das sollte nicht unbedingt sein. Dann müssen wir beachten, liebe Geschwister, dass es immer häufiger vorkommt, dass der Gesprächspartner oder auch die Gesprächspartnerin in Ideologien, okkulte Systeme oder heidnische Religionen verwickelt ist. Ein geistlicher Kampf gemäß Epheser 6. Und deshalb brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Ich kann es jetzt nicht vorlesen. Lest Epheser 6, ab Vers 10, da ist es beschrieben. Gebet, Gottes Wort, Glaube und so weiter. Und ein Befreiungskampf, aber nicht, wie es in der pseudocharismatischen Bewegung geschieht, mit Gebieten über die Dämonen, sondern einfach, schlicht und einfach zum Herrn Jesus beten, macht diesen Menschen frei von seinen okkulten Belastungen. Wir dürfen niemals, wir haben auch gestern Abend darüber geredet, mit den Dämonen anfangen zu diskutieren. Den Fehler haben manche, auch Glaubensväter, gemacht. Und dann war es ein langer, langer Kampf mit vielen Dingen, die nicht hätten sein müssen. Ich erinnere an Möfflingen zum Beispiel, ja, damals in den, im 19. Jahrhundert. Hätte dieser liebe Pfarrer nicht mit den Dämonen diskutiert, sondern einfach immer zum Herrn Jesus gebetet, wäre es vielleicht schneller gegangen, dieser Kampf mit der, bei der Gottlieben Titus. Ich will mich nicht über ihn stellen, ich hätte wahrscheinlich auch Fehler gemacht, ganz klar. Es ist keine einfache Sache, so etwas, wenn jemand besessen ist. Aber wichtig ist, wir können nicht Jesus nachahmen. Der Herr Jesus natürlich hat direkt die Dämonen angesprochen. Er ist ja der Sohn Gottes, hat gesagt, fahre aus, ja, und so weiter. Aber wer das nachahmen will, übersieht etwas. Wir sind nicht Jesus, sondern wir beten zu Jesus, dass er das auch heute noch tut. Deshalb reden wir nicht direkt zu den Dämonen, sondern zu Jesus Christus. Ja? Reibe du sie aus. Du bist der Sieger, versteht ihr? Also nicht einfach eins zu eins übernehmen, was in den Evangelien steht, wie es Jesus gemacht hat, sondern Jesus ist der Mittler. Es geht nur über ihn und nicht direkt mit den Dämonen. Das ist meine Meinung. Wenn ich etwas Falsches sage, dürft ihr mich gerne korrigieren. Aber das ist auch in diesen pseudocharismatischen Kreisen, dass man hier so wie Jesus sich aufstellt und dann kommen nämlich diese Dämonen zurück. Und deshalb ist da so viel auch Belastung dann in diesen Kreisen bei manchen Leuten, wo dann ja, manches Okkulte dann dort selber geschieht mit dem Umfall nach hinten. Jesaja 28, 13 ist das ja ein Zeichen des Gerichts, wenn jemand so in hypnotischen Zustand nach hinten kippt, da wird nämlich die geistliche Sehne, die Blöße aufgedeckt. Und der Priester im Alten Testament durfte die Stufen des Altars nur mit einem Band gehen, das noch über die Knöchel reichte. Es durfte nie die Blöße vor Gott aufgedeckt werden. Und wenn er aber nach hinten auf den Rücken fällt, durch unbiblische Handauflegung, dann wird geistlich gesehen seine Blöße aufgedeckt. Und das ist Gott ein Gräuel, sein Zeichen des Gerichts. Wer dagegen den Herrn anbetet, der neigt sich aktiv auf sein Angesicht. 1. Korinther 14, 25 folgende. Ich sage das immer wieder, weil das heute leider so überhand nimmt. Und wir müssen vor diesen okkulten Dingen warnen. Okkulte Systeme, heidnische Religionen, Befreiung, beten zu Jesus Christus, dass er den Menschen frei macht. Und vielleicht auch zu zweit oder dritt, vielleicht nicht allein, weil das sind keine einfachen Sachen. Und dann noch ein Punkt, damit muss ich dann auch langsam schließen, langsam. Manche von uns sind vielleicht nicht so geschult in Sekten und Ideologien, und es führt dann manchmal auch nicht weiter, wenn man da endlos diskutiert über den Koran oder über die Wachturmgesellschaft oder über das Buch Mormon oder was da alles gibt oder über die katholischen Dogmen. Und liebe Geschwister, dann ist es das Beste, wenn ihr einfach einen persönlichen Glaubensbericht gebt, wie ihr zum Glauben kamt, wie der Herr Jesus euch gerettet hat, wie ihr dem Herrn nachfolgt. Und wenn der andere dann wieder diskutieren will und sagen, dann einfach das beenden und dem Herrn hinlegen und beten noch für den Menschen und verabschieden. Ja. Der Herr kann dann weiterwirken. Nicht jeder muss jetzt ein Sektenbeauftragter sein. Ich habe das 10 Jahre gemacht. Aber da muss man sehr viel studieren bei diesen falschen Büchern. Nicht? Wachturm Wissenschaft und Gesundheit und diese ganzen spiritistischen Sachen. Das ist nicht jedermanns Sache. Es sollte nicht jeder sich hineinbegeben. Das kann man nur unter Gebet tun. Ich habe auch viele Kämpfe gehabt, gerade auch in dieser Zeit. Das ist kein Spaziergang. Und wer da keinen Auftrag hat, einfach den Herrn Jesus bezeugen, seine Liebe, die Errettung und dann den Menschen, dem Herrn anbefehlen. Und wenn jemand ewig weiter diskutieren will und nicht zum Glauben kommen, dann zum nächsten Menschen gehen. Wir müssen uns nicht festbeißen an jemand. Ja, ich habe 10 Jahre einen jungen Mann begleitet, viel versucht und dann habe ich es bleiben lassen, weil am Schluss hat er mir gesagt, er will gar nicht arbeiten, er will gar nicht nachfolgen. Und ich habe gesagt, ja gut, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ja. Da muss man Staub von den Füßen schütteln und es gibt so viele andere Menschen, die auf die Hilfe warten. Ja, persönlicher Bericht. Und jetzt noch ein paar wenige Zitate zum Abschluss von einem Bruder Thomas Lange aus Niesky. Es ist ein Artikel hier, der vergessene Auftrag, ein Weckruf zur Erfüllung des Missionsbefehls. Da sind einige Zitate drin, Das ist eine Zeitschrift, Konferenz für Gemeindegründung. Da ist vieles Gute, nicht alles teile ich, aber das Allermeiste ist sehr gut darin. Muss überall prüfen, aber insgesamt doch sehr erfreulich. Und dieser Bruder Thomas Lange, er hat Folgendes hier geschrieben und auch zitiert wiederum. Wenn wir wissen, dass die Gesetzlosen sterben und in die Hölle kommen werden, und wenn wir sie nicht warnen, wird ihr Blut von unserer Hand gefordert werden. Ja, das schreibt er also hier auch, wir haben es ja am Anfang gehört, beim Propheten Hesekiel. Und dann zitiert er auch einen anderen Autor mit folgender Frage. Und es bezieht sich auf die Zukunft, nicht auf die Vergangenheit. Es gibt in der Vergangenheit keine Millionen Jahre, sondern nur 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Aber die Zukunft ist unbegrenzt nach hinten, wenn man die Ewigkeit blickt. Und er fragt, was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Man kann auch 400 Millionen Jahre sagen oder eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Gut, die Ewigkeit können wir vielleicht nicht mehr mit Jahren zählen, übersteigt unsere Vorstellung. Aber was wird dann in der Ewigkeit, kann man auch sagen, das Einzige sein, was zählt? Ist es dann wichtig, wie viel Geld du verdient hast? Ist es dann wichtig, welches Auto du gefahren hast? Ist es dann wichtig, wer dieses Jahr die Fußballmeisterschaft und die Champions League gewonnen hat? Ist es dann wichtig, mit wem du ausgegangen bist? In 300 Millionen Jahren, also ich sage vielleicht besser in der Ewigkeit, wird einzig und allein zählen, wer im Himmel und wer in der Hölle ist. Das wird dann zählen. Und wenn es das Einzige ist, was dann zählen wird, so sollte es jetzt unser größtes Anliegen sein. Der Herr Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten. Und der Thomas Lange schreibt dann auch noch, kommt gleich zum Ende, ja. Jeden Tag sterben weltweit etwa 150.000 Menschen. 150.000 Menschenseelen verlassen das Diesseits und betreten die Welt des Jenseits. Wie viele der 150.000 Menschen pro Tag fahren zur Hölle und wie viele gehen zum Himmel? Und er stellt dann noch vier Fragen und gibt vier Antworten. Erste Frage, was soll getan werden? Antwort, das Evangelium soll verbreitet werden. Zweite Frage, wer soll das Evangelium verbreiten? Antwort, wir als seine Jünger und Nachfolger sollen das Evangelium verbreiten. Wer denn sonst? Die Massenmedien werden es nicht machen. Da kommen unwichtige Sachen. Aber das eigentlich Wesentliche fehlt ja fast durchgehend. Darf man das so sagen? Denn das Wichtigste ist, wer ist im Himmel und in der Hölle? Wo liest man das in der Tageszeitung? Im Gegenteil, es kommen sogar schon muslimische Geistliche dort zu Wort. Dritte Frage, wann und für wie lange soll das Evangelium verbreitet werden? Antwort, zu jeder Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Jetzt, dann, heute, morgen, nächste Woche, immer. Es ist immer Gelegenheit, jeden Tag. Wie viele Menschen werden wir heute treffen, denen wir die frohe Botschaft weiter sagen können? Nehmt Traktate mit, wir haben draußen noch jede Menge, wenn ihr nachher spazieren geht. Heute ist vielleicht ein bisschen ein strammes Programm, aber dann, wenn ihr wieder zu Hause seid. Oder auch andere Traktate, wie gesagt, es gibt noch viele dastehende Missionswerke. Und vierte Frage, wo sollen wir das Evangelium verbreiten? Antwort genauso wie immer, überall. An dem Platz, an dem Gott uns hingestellt hat. Am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn, in der Schule, beim Einkaufen, im Urlaub, bei Missionseinsätzen und so weiter. Wenn wir in Urlaub fahren, nehmen wir auch immer eine Tasche Traktate mit. Wir sind dann zwar im Urlaub, aber ich würde mir irgendwie komisch vorkommen, wenn ich jetzt da im Urlaub sage, jetzt bin ich mal 14 Tage kein Christ. Geht ja gar nicht. Ja. Und das kann man ganz zwanglos, wenn man vielleicht beim Abendessen zusammensitzt, im Lokal oder so, man ist dabei, kommt vielleicht ins Gespräch, im Nachbartisch und schon kann man auch was weitergeben. Oder bei der Bezahlung dann. Ne? Und noch zwei Zitate, und damit schließe ich jetzt, aus Sprüche 24,11. Rette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung hinwanken, oh, halte sie zurück. Es müsste uns das Herz bluten, wir weinen über die verlorenen Menschen. Habt ihr auch schon geweint über jemanden, der verloren geht? Und habt ihr dann auch die Initiative ergriffen, auf ihn zuzugehen? Hier noch ein Zitat von Vance Haefner. Wir sind hier, um zu predigen, dass die Sünde schwarz ist, dass die Hölle heiß ist, dass das Gericht unausweichlich ist, dass die Ewigkeit lang ist, sehr, sehr lang, ja, und die Errettung aus Gnaden ist. Amen.
Amen.
Wir erheben uns zum Gebet.